Melanie, welche Rolle spielt Senf in deinem Leben?
Eine immer größer werdende jedes Jahr. Das verstreicht, mag ich Senf mehr und Ketchup weniger.
Okay, erkläre dich, welcher Senf darf es sein und warum bist du in deinem immer noch sehr jungen, aber trotzdem fortgeschrittenen Alter plötzlich zu seinem Fan des Senfes geworden?
Ich glaube, weil in meinem immer fortschreitenden Alter ich süßen Sachen ein bisschen abschwöre. Also ich mag nicht mehr so Süßes so gerne und deswegen verliert Ketchup an Popularität im Hause Melanie und Senf gewinnt. Und zwar so mittelscharfer Senf. Also so ein Senf, den man schon noch genießen kann, ohne dass man Schmerzen bekommt, aber der halt auch nicht so ganz langweilig ist. Wie schaut es bei dir aus? Kannst du mit Senf etwas anfangen?
Ich habe Senf Zeit meines Lebens immer verabscheut, verachtet und gehasst und das auch sehr kenntlich gemacht. Also, dass man zwischendurch, also nicht, dass ich jetzt zwischendurch durch die Straße renne und dann Leuten auf die Schulter tippe und sage, entschuldigen Sie, ich hasse Senf. Das nicht. Aber wenn es war eher so ein stiller Protest. Also, wenn er irgendwo feilgeboten wurde, dann habe ich dankend abgelehnt. Das war dann so meine Art des Widerstands. Ich muss sagen, ich finde es lustig, dass du gesagt hast, jetzt wo du den süßen Sachen so langsam den Rücken kehrst und dann den Senf isst. Ich mag Senf mittlerweile einigermaßen, aber wenn, dann nur süßen. Letzte Woche habe ich Pommes verspeist mit einem Feigensenf. Und
Oh ja,
das hat mir doch sehr gut gefallen. Also so,
Ja, das sehe ich ein.
sobald der Senf sich ein bisschen mit süßen Noten bedeckt, bin ich am Start. Naja, mal
Also,
sehen.
wenn es gar nicht nach Senf schmeckt eigentlich.
Hi, ihr seid bei Track 17, dem Musikpodcast von und mit Melanie Löper.
Und Christopher Hunold.
Heute mit dem Parallelwelt-Antipop von Red Heart, dem Afrofuturismus-R&B von Sudden Archives, dem Dreamy Shoegaze von Just Mustard, dem zarten Chamberfolk von Silvana Estrada und dem wohlig warmen Deep House von Eftimin. Ihr hört den Musikpodcast, der euch jeden Monat die interessanteste und besprechenswerteste Musik des Monats bzw. des laufenden Jahres empfiehlt. Alles relativ aktuell, alles so für euch. Wir stapfen durch den Release-Dschungel, damit ihr das nicht müsst. Wir sind der erklärte Gegner jedes Algorithmus. Hier gibt es handverlesene Musikempfehlungen und Musikthemen für euch. Dankeschön, dass ihr zuhört und das ja jetzt schon zum, wenn wir die Features ausklammern, 72. Mal. Das ist heute Folge 72. Und das ist die letzte reguläre Ausgabe, bevor es in den Jahresrückblick geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gab schon so ein paar Auftraggeber, die haben nach Listen geschrien, so Anfang Oktober schon, was ich immer so ein bisschen fragwürdig finde, aber so ist das ja manchmal. Andere waren jetzt gerade dran, die Listen werden irgendwie geschrieben und ich finde, es ist irgendwie eine relativ aufregende Zeit, einfach weil man so schaut, was gab es überall, was habe ich so verpasst, was habe ich so gehört. Was kam gut an? Was kann ich mal wieder nicht nachvollziehen? Aber auch podcasttechnisch finde ich das immer toll. Das ist ja jetzt wirklich auch dann zum 8., 9. Mal, dass es eine Jahresendfolge gibt, in der die besten Platten des Jahres gekürt werden. Bist du schon so langsam in Jahresendstimmung hier?
Ja, ich bin voll ready. Also ich habe ja meine Albenliste, die eh das ganze Jahr wächst. Das heißt, da habe ich dann schon so einen ganz guten Eindruck, wie das am Ende aussehen könnte. Aber die Top 100 Songs, die ich mir dann immer noch zusammenstelle, das mache ich wirklich immer erst nach unserer letzten regulären Folge. Also da habe ich eine Playlist, wo ich das Jahr über halt die Sachen sammle, wo ich denke, das sind für mich so die Songs, die in diesem Jahr wichtig für mich sind. Aber da sind wir dann jenseits der 200. Das heißt, das wird jetzt ab morgen runtergedampft und da freue ich mich tatsächlich auch schon seit 2, 3 Wochen drauf, weil das finde ich ist nochmal irgendwie so ein schöner Rückblick auch, sich dann nochmal einfach ein bisschen mit mehr Konzentration auch nochmal diesen Songs zu widmen, die ja dann irgendwie auch mal für sich nochmal so ein Eigenleben entwickeln können, abseits von so einem Langspieler, sage ich mal.
Ja, ist bei mir ähnlich. Also diese Listen, das ist so ein, haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, ist bei mir so ein fortlaufendes Ding. Also im Januar fangen die eigentlich an. Und diese Playlist, die ich dann auch mache, also es gibt ja dann auch immer diese Top 100 Songs Playlist und so, die wird dann auch eigentlich währenddessen irgendwie schon gemacht. Ich habe ja auch so ein System, so ein Monatssystem, wo dann immer die Sachen reinkommen, die neu sind, die interessant sind. Das klingt alles viel technischer, als es eigentlich ist, aber ich brauche halt einfach, ich bin ein sehr chaotischer Mensch, aber ich brauche im digitalen Leben und gerade im musikalischen Leben brauche ich irgendwo so einen Hauch von Ordnung, sonst komme ich nicht klar. Und da helfen natürlich auch die Podcast-Folgen, da helfen die Review-Arbeiten und so weiter und so fort. Und ja, das ist dann mehr oder weniger dann, also damit ich nicht von vorne anfangen muss, dann auch ready, wenn es dann in Richtung Ende November geht. Und jetzt werden die Texte geschrieben und ich freue mich doch echt sehr darauf. Und würde auch mal behaupten, es gibt zumindest, was meine Liste angeht, ein Album heute, eine Platte hier, die in den Top 10 landen wird am Ende des Jahres. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber das werden wir ja gleich besprechen. Aber erstmal möchte ich natürlich wissen, was hast du denn so zuletzt gehört?
Ich habe zuletzt gehört, so wie, glaube ich, das halbe Land, sehr viel Haftbefehl, weil ich vor 2 Wochen die Haftbefehl-Doku auf Netflix gesehen habe, die ich ehrlich gesagt nicht so gut fand wie alle anderen, glaube ich. Aber ich habe Haftbefehl so vor 10 Jahren, als ich noch wirklich sehr viel Deutschrap gehört habe, auch sehr viel gehört. Und das hat dann in mir dann doch so ein bisschen die Nostalgie gekickt und ja, das hat mich dann in die Situation befördert, dass ich zum Beispiel zu einer Stadtelternratssitzung gegangen bin und währenddessen halt so Rücken an der Wand gehört habe, was ich dann ein bisschen lustig fand, wenn man überlegt, dass man so ungefähr die spießigste Abendbeschäftigung hat, die man haben kann und dann dabei das hört. Aber ja, hat mich glücklich gemacht, auch wenn, wie gesagt, die Doku, weiß ich nicht, ob ich die jetzt uneingeschränkt weiterempfehlen würde, aber ist zumindest, glaube ich, ein interessantes Stück Film, wenn man sich irgendwie für deutschen Hip-Hop interessiert.
Ja, es ist eher, ich glaube, eher interessant als wirklich gut, oder? Also,
ja, genau.
Aber es gibt, ich glaube, da wurde auch irgendwie gefühlt jeder Take schon zu gemacht. Vielleicht haben wir da ja auch noch einen. Das werden wir dann, an anderer Stelle besprechen, wenn wir dann soweit sind. Ich habe mich mal wieder, also ich hatte wieder so ein Diskografie-Durchhör-Ding, aber hier habe ich bewusst Pause gemacht, beziehungsweise abgebrochen irgendwann, als ich dann eben wusste, ab hier kommt nichts mehr, was ich mag. Ich bin nochmal bei den Gorillaz eingestiegen, beziehungsweise habe nochmal die ersten 5 Alben gehört. 5 Alben heißt für mich aber die Self-Titled, die G-Sides, die Demon Days, die D-Sides und Plastic Beach, und alles danach, finde ich, kann man ignorieren, mindestens, bis auch ziemlich doof finden. Die sind dann irgendwie völlig in so eine, ja, so Über-Pop-Richtung gegangen, die mir einfach überhaupt keinen Spaß mehr macht. Und ich fand Gorillaz als sehr, sehr junger Teenager eigentlich total faszinierend, weil das eben so diesen schleppigen, verschleppten, so Hip-Hop-Sample-artigen Charakter hatte. So ein bisschen auch rauskam noch aus dieser, ja, 90er Trip-Hop-Nummer, inklusive dann der B-Seiten auf der G-Sides, die wirklich ganz hervorragend sind. Über Demon Days wurde, glaube ich, auch sehr, sehr viel gesagt. Ich finde, das ist ein Album, was auf eine Art so groß ist, dass man gar nicht mehr so richtig drüber spricht, aber es lohnt sich eigentlich drüber zu sprechen, weil ich dann beim erneuten Hören festgestellt habe, wirklich wie gut das eigentlich ist und wie großartig diese Samples da sind. Ich habe nämlich letztens auch nochmal ein Video gesehen auf YouTube, wo alle Samples dieses Albums nochmal aufgedröselt wurden, und es ist sehr krass, es besteht ja eigentlich fast nur aus Samples, aber es ist ja immer eine Frage des Wie, ne? Wie ist das zusammengesetzt und was entsteht dann am Ende daraus und wie gut funktioniert das? Und da ist Demon Days inklusive der da ja noch relativ spärlich benutzten Feature-Gäste, unter anderem MF Doom ja zum Beispiel, was man ja gerne vergisst, ist wirklich herausragend. Und die D-Sides, das ist auch eine der besten so B-Seiten-Compilations, die es eigentlich überhaupt gibt. Also es ist ja absurd, was da so drauf ist. Mit Plastic Beach habe ich schon immer so ein bisschen gefremdelt. Das war für mich so leicht der Anfang vom Ende, hat aber jetzt doch deutlich wieder gewonnen. Also es hat dann doch echt mir gut gefallen. Ist vielleicht auch ein bisschen FIFA-Nostalgie dabei. aber da war dann so der Cut-Off-Point bei mir. Also danach bin ich wirklich raus, was das betrifft, und habe auch null Interesse, mir da Damon Albarns aktuelle Werke, was das betrifft, anzuhören. Was ein bisschen schade ist, weil zum Glück kommt ja eigentlich relativ viel raus, aber irgendwie ist das nichts mehr für mich. Hast du da irgendeine Verbindung zu?
Also die Nullerjahre Gorillaz, ja. Bei mir hört es dann auch mit Plastic Beach so ein bisschen auf, weil ich habe dann schon die Alben danach auch immer mal wieder gehört. So ist es nicht. Ich fand es jetzt auch nie schrecklich, aber halt auch nie großartig. Da kommt auch nächstes Jahr ein Album, oder?
Ja.
Also das werde ich mir auch wieder anhören, aber es wird dann glaube ich, nicht sehr relevant für mich sein.
Einmal hören und auf Wiedersehen, ja.
Genau, so ist es. Aber Demon Days fand ich auch immer irgendwie bewundernswert, weil das halt sowohl die Nerds als auch die Normalos total cool finden. Das ist ja wirklich selten eigentlich so, ne? Also dass so ein Album, ich meine, so Feel Good Inc. oder Dare oder so, das kennt ja jeder. Und trotzdem ist das Album halt auch gut. Also, ne, das ist jetzt nicht nur irgendwie sowas für Mainstream-Leute.
Nee, das war ein guter, ja, man hatte eine krasse Schnittmenge auf jeden Fall, das stimmt, ja. Und es ist
Voll.
wirklich, es lohnt sich das nochmal anzuhören. Das ist so ein bisschen kanonisiert auf eine Art und dann stellt man das so ins Regal und denkt da nicht mehr dran und hat vielleicht so ein paar Singles oder Hits im Kopf, aber das lohnt sich wirklich, das Ding nochmal komplett durchzuhören. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt noch eine Platte, die in den Top 10 des Jahres landet, die hier vorgestellt wird. Und das ist bei mir diese hier. Das ist Dancing in the Streets von Red Heart. Erschien auf Modern Love vor kurzem. Red Heart ist Tom Bugism. Und das ist einer dieser Musiker, der irgendwie ja fast alles sein kann, aber irgendwie nichts Bestimmtes ist. Man kann ihn nicht so richtig greifen. Es gibt nicht wirklich viel zu ihm zu lesen, zu finden. Er gibt ja auch irgendwie keine Interviews und lässt irgendwie nur die Musik sprechen. Das ist aber Musik, die ja auch eher fast gar nicht möchte, dass man sie sich anhört, weil sie so schroff ist auf eine Art und so ein bisschen klingt, als kommt sie aus einer Wohnung, in der irgendwie seit Tagen keiner mehr das Licht angemacht hat. Tom Bugism hat mehrheitlich sehr komplexe DJ-Mixe und Radio-Sets veröffentlicht in den letzten Jahren, alle so zwischen Dancehall, Bass, Techno und ganz vielen Genres, die man eigentlich so in Anführungszeichen schreiben müsste. Aber wenn man veröffentlicht, sagt, ist das vielleicht das falsche Wort. Das ist Musik. Auch die Beat-Tapes, die er unter dem eigenen Namen veröffentlicht hat, die werden eher so losgelassen auf die Welt und das fließt dann in so eine kleine Öffentlichkeit und mit etwas Glück darf man das dann finden und sich dann komplett davon überfordern lassen oder drin versinken, so wie das bei mir der Fall ist. Als Red Heart selber hat er eine relativ angenehm unübersichtliche Release-Flut an den Tag gebracht. Es gab letztes Jahr zum Beispiel auf Modern Love, das war so für mich der Durchbruch, was ihn angeht, eine 7-Inch aus dieser Modern Love Singles-Reihe, bei der er ja so Songwriter und Soul-Musik durch Öllachen und Staub gezogen hat und das klang dann ganz hervorragend und hat das dann mit Schleifpapier poliert. Und das, was dann dabei herauskam, habe ich mir dutzendfach angehört und geliebt. Und als dann die News rauskam, dass hier ein Album auf Modern Love folgt, war ich hin und weg und letzten Endes kann dieses Album das auch halten, was alles andere vorher versprochen hat. Es gibt eigentlich nicht viel weiter als eine Gitarre, ein bisschen Hall, es gibt eine brüchige Stimme und ein paar Feature-Gäste. Es klingt alles karg und doch überwältigend zugleich. Irgendwie die Akkorde ja klingen in so einem feuchten Keller aus. Jeder Ton ist mit Staub belegt und aus diesem ja, so sehr unausgesprochenem, da gibt es dann so Anti-Pop-Musik, würde ich das nennen, irgendwo an den Rändern von R&B, Blues, Postpunk, ein bisschen Ambient, Folk, aber alles wird davon auch wirklich nur angekratzt. Und jeder der Tracks hat vielleicht so drei, vier Zutaten und auch diese interessieren sich eigentlich mehr für das, was eben nicht zu hören ist. Und dieses sehr, sehr Unwirkliche. Und für mich ist das ein absurd gutes Album, bei dem ich absolut die Kritik quasi schon mir denken kann, die man hier hat und die man auch durchaus zu Recht hat, weil das nicht unbedingt ein einfaches Album ist. Aber ich höre da sehr viel wirklich Schönes drin und bin sehr begeistert davon und bin sehr gespannt, was du davon hältst, weil wir haben noch nicht darüber gesprochen.
Ja, also als ich es gehört habe, habe ich gedacht, das ist so ein richtiges Christopher-Album vom Sound. Also ich glaube, wenn man mir das so in den Briefkasten anonym geschmissen hätte, ohne Absender, und ich hätte das angemacht, dann hätte ich mir denken können, dass das im Podcast von dir vorgeschlagen wird. Also ich finde, das klingt total nach dem, was du gerne mitbringst hier. Und mir hat es auch gut gefallen. Mir hat es, glaube ich, nicht so gut gefallen wie dir. Aber das ist, glaube ich, bei der Art Musik, die dieses Album mitbringt, oft so bei uns in den Folgen, ne? Ich finde es unglaublich deprimierend. Also
Ja,
komme ich
super.
aus dem Norden Englands, ne? Also ich war noch nie im Norden Englands. Ich war nur in Schottland. Aber genauso stelle ich mir den Norden Englands eigentlich auch vor. So mit so, weißt du, so rauchenden Industrieschloten und Backstein und also ist nicht mal negativ gemeint. Also es kann ja auch seinen Charme haben. Genau das hat nämlich das Album auch, finde ich. Das hat für mich so einen regnerischen Industriestadtcharme. Ich habe mich trotzdem stellenweise ein bisschen schwer getan, so mit seinen Vocals. Aber was ich richtig beeindruckend fand, ist, dass die Songs irgendwie gleichzeitig alle recht ähnlich klingen und trotzdem auch so unterschiedlich. Also am Anfang, die ersten paar Songs, wenn ich überlege, wie die klingen, im Vergleich zu dem, wo ich am Ende dann bei rauskomme, wenn ich das ganze Album höre. Ich habe das gar nicht verstanden, wie ich da am Ende rausgekommen bin. Weil währenddessen macht das alles total Sinn. Aber am Ende habe ich gedacht, ist ja krass, wo ich jetzt hier gelandet bin eigentlich. Also auf einem ganz anderen Spektrum von Musik geführt als der Anfang. Also ich finde, er spielt britische Musik total durch irgendwie. Aber hat immer so einen roten Faden drin. Also ich glaube, dass es ein Album ist, wenn ich der Sache noch ein paar Durchläufe gönne, dann wird das in meiner Gunst auf jeden Fall noch steigen, weil ich den Vibe, den generellen Vibe darunter total mag und den in anderen Releases auch schon höher bewertet habe. Also mich hat es auch ein bisschen an Burial so erinnert oder auch so Low-End Activist, den hatte ich ja auch schon zweimal mit im Podcast mit diesem ja sehr melancholischen Blick auf britische Städte, sag ich jetzt mal, und auf die Tristesse, die da vielleicht auch sein kann, aber auch eben das Schöne, was dann in dieser Tristesse zu finden sein kann. Also ja, also ganz schwer zu greifen irgendwie, finde ich, was er da macht. Ich fand es auch lustig bei Radio Music, die Genres, die das Album verpasst bekommen hat. Hypnagogic, spricht man das so aus? Hypnagogic Pop, Electronic und Psychedelic Folk. Also ich glaube, die Kombination, das ist irre. Und dann als Sekundärgenres unter anderem noch Art Pop, Spoken Word, Ambient. Also das ist.
Es passt alles und passt irgendwie nicht. Das ist das, was ich immer mag und suche. Irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie Noise ohne Noise, weil es halt trotzdem so lieblich ist. Dream Pop ohne Pop. Und ist es nicht dann auch eher Nightmare? Ist es Post-Punk ohne Punk, also quasi dieses Post irgendwas und finde es toll, dass dieses weniger ist mehr manchmal dann eben doch stimmt, weil ich das so krass finde, wie viel man erreichen kann durch die richtige Idee, also durch das, wie du es eben einsetzt und es gibt ja auch diesen sehr, sehr schroffen Track, in dem dann immer so eine Gitarrenwand sich einmal kurz in den Raum stellt, wieder wegkommt und dann sagt er was und diese Leerstellen, die dadurch entstehen, durch diese Pause, wo alles noch so nachhallt in deinem Ohr, das finde ich so beeindruckend und ja, das ist überhaupt keine besonders leichtfüßige Musik in der Art, aber ja, keine Ahnung, schaut man sich so das Wetter da draußen so aus sicherer Entfernung an oder das mittendrin, also ich bin vor 2 Stunden noch mit dem Hund durch den Regen gelaufen, dann ist das einfach genau das, was man, was dazu sein muss. Oder guckt man manchmal so in sich selber rein und schaut, wie es da so aussieht, dann sieht das da drin so aus, wie diese Musik klingt, würde ich mal vorsichtig sagen. Und bin da sofort dabei. Und wo du das meintest mit, wo geht's los und wo endet man, ich habe das nämlich aus diesem Grund tatsächlich, habe ich das Album auch mal auf Shuffle gehört, um mal zu schauen, wie so das Sequencing, was das so für eine Rolle spielt. Und ich finde, das spielt voll die Rolle. Und deswegen finde ich es gut, dass du erwähnt hast, weil zum Beispiel der Track Operation Always Be a Brave Little Cunt, super Titel, das ist ja dann am Ende so eine sehr verzerrte Powerballade, wo es dann diesen peitschenden Beat gibt, woran man 20 Minuten vorher, dann eine halbe Stunde vorher auf diesem Album ja noch gar nicht denken kann, dass es sowas überhaupt geben darf, wo dann diese kaum zu verstehende Stimme von ihm so ein bisschen dagegen ankämpft und sich dann immer so ja den Weg nach vorne bahnt, wenn mal kurz eine Sekunde Stille da ist. Und ansonsten hast du dann diese kleinen Piano-Tupfer oder diese Gitarren dazu und ja, das ist super. Sehr, 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 sehr gut.
Auch Real Hardcore Pleasure wäre auch ein Song, wo ich am Anfang bei den ersten 3 Liedern nie denken würde, dass sowas auf so einem Album zu finden sein könnte. Den fand ich auch wirklich unangenehm, muss ich übrigens sagen. Also da geht es ja dann so um so eine Escort-Seite oder so. Ich finde, das passt ja auch thematisch total gut in diese Stimmung, aber ich fand es super unangenehm, mich so in diese Welt so hineinzubegeben. Weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das klingt jetzt total vielleicht verklemmt und spießig, aber irgendwie hat mich das sehr unangenehm berührt, aber halt auch wieder auf eine schlaue Art so. Also nicht jetzt, dass ich dem Song das vorwerfen würde, dass er mich dem aussetzt, aber es war so gut gemacht, dass es eben unangenehm war.
Rausgekommen auf Modern Love, eines dieser kleinen, schönen Labels, dunklen Labels, grauen Labels, also die Plattencover haben ja nun mal auch nicht viel übrig für Farben, aus Manchester eben, und da passt das auch total hin. Und trotzdem ist es selbst, also stimmungstechnisch passt es dahin, aber trotzdem ist es soundtechnisch wieder was anderes, was da so sonst so rauskommt. Also ja, bemerkenswert. Ich hoffe, dass das in irgendeiner Form Anklang finden kann, damit sowas auch häufiger veröffentlicht werden darf. Ja. Track 17 Playlist zum Podcast. Wir haben auf Spotify unsere Playlist, die ist in den Shownotes verlinkt. Ansonsten Track 17 Playlist zum Podcast einfach eingeben. Dort haben wir nicht nur die Folge, die ihr gerade hört, wo auch immer ihr die gerade hört, vielen Dank dafür, sondern eben auch die 17 Musikempfehlungen und Themen des Monats. 5 haben wir etwas ausführlicher, so wie gerade Red Heart. 12 weitere haben wir ein bisschen kompakter hier vorgestellt. Was sind denn die ersten beiden, die du noch mitgebracht hast?
Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen beschäftigt mit den Alben, die dieses Jahr bei mir liegen geblieben sind oder die ich einfach verpasst habe. Und beide erste Alben fallen da in diese Kategorie. Einmal, völlig unverständlich für mich, dass ich das Album von Billy Woods noch gar nicht gehört habe dieses Jahr, weil ich den eigentlich total gut finde. Und jetzt bin ich in der NWA-Situation, dass ich als weiße Person eigentlich diesen Albumtitel gar nicht sagen möchte. Ich sag's jetzt einmal und danach verzichte ich drauf. Gollywog heißt das Album. Bezieht sich auf so eine rassistische Puppe, die ich glaube Ende des 19. Jahrhunderts von einer Britin für so ein Kinderbücher entworfen wurde, aber halt sehr virulent dann irgendwie hängen geblieben ist. Das Album ist unfassbar. Also das ist, es gibt ja diesen Begriff Horrorcore, irgendwie fällt das da rein, aber irgendwie auch gar nicht, weil eigentlich so Horrorcore ja klassischerweise im Hip-Hop so ein bisschen so Gore-Splatter-Kram macht, also irgendwelche, weiß ich nicht, gewalttätigen Szenarien durchspielt, wo irgendwelche Leute zerhackstückelt werden. Und das macht das gar nicht, weil das nimmt unseren ganz natürlichen, weltlichen Horror, nämlich Genozid, Armut, Kolonialismus, alle schrecklichen Dinge, die passieren. Und das ist Horror genug. Also dieses Album ist wirklich so unfassbar unangenehm und ja, das kriecht einem wirklich unter die Haut, es saugt einen ein, es ist wie so ein, in so ein dystopischer Albtraum, in dem man geworfen wird und dem man, aus dem man irgendwie nicht entfliehen kann, aber irgendwie auch nicht möchte, weil es halt auch so einen gewissen Charme hat, diese ganze Schrecklichkeit. Und ja, zu seinen Fähigkeiten brauche ich, glaube ich, gar nichts sagen. Also das ist für mich ein Top 5 Rapper aktuell, vielleicht sogar Top 3. Das ist unglaublich, was der da lyrisch raushaut. Und auf der Playlist habe ich den Song Waterproof Mascara. Das ist wirklich einer der ja beunruhigendsten Rap-Songs, die ich je gehört habe. Also er rappt da über den Beat einer weinenden Frau. Also die weinende Frau ist der Beat quasi. Also das muss man wirklich gehört haben. Das Album wird bei mir wirklich ganz, ganz weit oben in der Jahresliste landen und bringe ich jetzt nur in der Kurzform mit, weil ich es eben verpasst habe. Und auch ein bisschen verpasst, aber zum Glück noch nicht so peinlich lange verpasst, ist Bleeds von Wednesday. Das ist aus dem September. Ist eine Band aus South Carolina, so irgendwie so in diesem Sweet Spot zwischen Alternative Country, Slacker Rock, Shoegaze auch so ein bisschen. Und das Album ist eigentlich, kann man sagen, eine Ode an die amerikanische Kleinstadt. Ich habe ja schon ein bisschen erzählt öfter mal, dass Country und ich, das ist sowas wie Senf und ich. Also das wird irgendwie jedes Jahr mal so ein bisschen passender. Aber halt nicht dieser breitbeinige Patriotismus-Country, sondern eben dieser Nerd-Country von den Außenstehenden des Genres, sag ich mal. Also eher so diesen Leuten, die eigentlich vielleicht Punk machen würden, aber dann irgendwie doch ein bisschen in den Country gerutscht sind. So ein bisschen Midwest-Emo-Indie-Folk-Country, würde ich mal sagen. Das hat eine Menge so von Soccer-Mami, so ein bisschen Phoebe Bridgers. Geht um Beerdigung, geht um Pitbull-Welpen, die von Balkonen pinkeln, geht um Human Centipede, also What's Not to Love, sag ich mal. Und auf der Playlist ist der Song Townies, wo im Chorus wirklich Verstärker auf Verstärker gestapelt wird. Würde man vielleicht in den Genres gar nicht erwarten, aber es ist wirklich großartig gemacht.
Hm. Ich mache jetzt mal das Modern Love Double Feature zu. Ich habe es gerade angekündigt, es kam nämlich ein paar Tage vor dem Red Heart Album, kam das neue Album von Carrier raus. Und das wurde ganz bizarrerweise gehypt für zumindest ein paar Tage und das hat mich sehr gefreut, weil das sehr abseitige so Dub, Drum, Ambient Musik ist, auch ein ziemliches Monstrum. Carrier wurde ja auch ein paar Mal erwähnt, wir haben ihn beide mal mitgebracht für die Playlist. Und ich habe mich auf das Album gefreut, es ist auf jeden Fall ein bisschen reduzierter und minimalistischer, als ich gedacht habe, aber irgendwo hat mir gerade das sehr gefallen und dieses ja so sehr, sehr dichte, kratzige, widerspenstige und sehr so auf Trommelschläge und Hall ausgerichtete, würde ich es mal so nennen, Das kann auch auf Albumlänge was und diese Ausrichtung, die er dem Ganzen hier gerade gibt und dass er sich dem so komplett hingibt, das ja, das tut dem Album sehr, sehr gut. Red Heart ist für mich dann doch noch ein paar Nummern drüber und ich wollte jetzt nicht zwei Modern Love Alben hier mit reinnehmen, aber zumindest für den Playlist-Part. Und da gibt es den Track Outer Shell, da könnte man aber wirklich fast jeden nehmen, weil das Ding, das hört man am Stück durch. Und dann ja, nochmal Dunkel, Nebel, nochmal keine Farben. So, hallo, willkommen bei meiner Track 17 Abteilung immer hier. Und zwar Betty Hammerschlag, wunderbarer Name. Das ist so, ja, auch, weiß nicht, würde ich fast sagen, typische Musik auf eine Art, wie sie hier mal vorkommt, so Grouper-eske, wenn du nicht genug Joanne Robertson 2025 gehört hast, artige, ja, so leiernde, gloomy Folk-Musik. Das Album heißt Fake Girl. Der Song, den ich mitgebracht habe, ist auch Fake Girl. Sehr kurz, sehr eindringlich, sehr zu empfehlen. Also tolles Album, was jetzt kurz vor Toro Schloss nochmal reinkam und auch in den Top 50 landen wird. Also Betty Hammerschlag kannte ich vorher nicht. Hat dieses Jahr eigentlich auch noch ein Album rausgebracht, was aber eher so eine EP ist, was mir aber nicht ganz so gut gefallen hat. Aber Fake Girl ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
In der allerersten Folge in diesem Jahr hatte ich von FKA Twigs Eusexua mitgebracht. Jetzt in der letzten Folge im Oktober hatte ich Girls von Princess Nokia. Und jetzt kommt mein Full-Circle-Moment in der letzten Folge dieses Jahres, also regulären Folge zumindest. Weil das Album, was ich jetzt dabei habe, finde ich, vermischt diese beiden Alben zu einem ganz neuen, zu einer ganz neuen Geschmacksrichtung, nämlich dieser Y2K Retro-Futurismus, den wir bei FKA Twigs schon hatten, dieses Girls-Girl-Thema, was wir bei Princess Nokia hatten, das beides finde ich auf The BPM von Sudden Archives. Das ist ihr drittes Album. Sudden Archives ist für mich eine Künstlerin, die ich glücklicherweise schon seit dem ersten Album auf dem Schirm hatte, was ja nicht immer bei mir so klappt. Manchmal checke ich dann auch erst beim zweiten oder dritten Album, dass da irgendwas Cooles passiert. Und sie ist in der luxuriösen Situation, dass nicht nur ich seit dem ersten Album ihre Sachen toll finde, sondern dass eigentlich ihre Releases von der Kritik und von den Fans immer sehr warm aufgenommen werden. Und ich glaube, dieses Mal ist das auch wieder der Fall. 2019 kam ihr Debütalbum raus, Athena hieß das. Das wurde sehr gehypt. 2022 für mich das noch bessere Album, Natural Brown Prom Queen. Sie hatte auf ihrem Debütalbum so ein bisschen den Ausbruch aus ihrer Biografie gewagt. Dann auf dem zweiten Album, für mich kam das dann eher so ein bisschen eine Retrospektive gleich, also wo man dann vielleicht doch nochmal so einen Schritt zurück in die Heimat geht. Da waren auch so Songs drauf wie Homesick, wo das dann auch sehr offensichtlich wurde. Ja, und jetzt eben The BPM, und das schwebt irgendwie über allem. Das hat auch auf jeden Fall biografische Versatzstücke. Weil es sich einfach einmal komplett durch die Elektronikgefilde, die die USA so zu bieten haben, spielt. Also ihre Eltern kommen aus Chicago und Detroit. Da liegt es eigentlich nur nahe, dass man irgendwie dann auch mal ein Album macht, was sich mit Techno und House auseinandersetzt. Und genau das macht sie jetzt. Und zwar nicht zu knapp. Eigentlich ist sie ja so eher im Alternative R&B, Alt-Pop, sage ich mal, zu Hause. Aber zum Glück hat sie da absolut keine Scheuklappen. Weil auch dieses Album jetzt auch diese Home-Turf-Genres mitnimmt. Und da passiert einfach eine Gemengelage, die ich unglaublich, unglaublich spannend finde. Also im Prinzip ist es eine Auseinandersetzung mit ich sag mal, Digitalismus. Was macht das mit uns Menschen? Es gibt ja sicherlich ein Spannungsverhältnis zwischen der digitalen Welt, der technologischen Welt und der menschlichen Welt, sag ich mal. Und normalerweise fallen solche Alben dann ja eher kritisch aus, also so ein bisschen Fortschrittskritik. Und das ist hier überhaupt nicht so. Also hier geht es nicht um Kritik an Technologien, sondern im Gegenteil, das ist so ein Tech-Enthusiasmus, der einem hier entgegengeworfen wird. Da wird dann zu den Archives auch mal zum Gadget-Girl, wie sie das selber nennt. Das dann so durchtechnologisiert durch die verschiedenen Tanzflächen eines Clubs stolpert, die dieses Album anbietet. Weil wir einerseits Songs haben wie A Bug's Life, das ist so ein Nullerjahre Hip-House-Song. Das ist für mich auch eine der Hymnen des Jahres. Also das ist ein unglaublicher Song. Da gibt's auch Sachen, die so ein bisschen peak-timiger sind, wie Nature of Power. Da sind so sexuell aufgeladene, also ich würde das schon fast Post-Trap nennen, so Miss Pac-Man, wo sie wirklich sehr offensiv auch rappt und dieses ganze Album und jeder einzelne Song läuft über mit Ideen, Elementen, Soundbits, Referenzen und trotzdem gibt es dann dieses große Ganze, was es zusammenhält, nämlich diese technische Grundidee, die sich auch durch jedes Musikvideo zieht, das sie jetzt rausgebracht hat, und dem Ganzen einfach so einen roten Faden gibt, den es auch braucht, weil ich glaube, sonst wird es auseinanderfallen. Und das tut es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Denn wenn ich da jetzt ein bisschen auch kritisieren möchte, ein bisschen mehr Stringenz hätte es für mich schon auch sein können. Deswegen, ich finde das Album trotzdem unglaublich gut, sonst würde ich es ja nicht mitbringen. Aber ich finde, dass Natural Born Prom Queen trotzdem noch ein bisschen die Nase vorne hat. Aber es hat mich trotzdem einfach unglaublich beeindruckt. Nicht nur das Album selber, auch alles, was da jetzt an Material mitgeliefert wurde, eben die Musikvideos, finde ich unglaublich gut. Die haben wirklich diesen Y2K-Appeal auf Level 3000. Da kommen Videos raus, wo sie in einem offenen, fahrenden Auto den Song Dead, das ist der Album-Opener, live spielt, also inklusive, sie spielt live die Geige, sie bedient live die DJ-Anlage und singt das live. Also ich frage mich, was kann diese Frau nicht? Das ist ja irre, oder? Also ja, also dieses Opulente, das steht ihr auch total gut und das kann sie auch handeln, das kann ja auch nicht jeder so präsentieren, sage ich mal, ne? Dass das auch nicht so überladen rüberkommt. Trotzdem, wie gesagt, würde ich ihr leicht vorwerfen wollen, dass es hier und da so ein bisschen ausfranst. Nichtsdestotrotz für mich ein Album, was mich unglaublich beeindruckt hat und ja, vor allen Dingen die großen Songs auf diesem Album, eben wie A Bug's Life, das sind Songs, da bin ich mir jetzt sicher, dass ich die in 10 Jahren noch hören werde. Wie hat es dir denn gefallen?
Es gibt ja diesen Ausdruck Hit and Miss und Hit ist natürlich im musikalischen Sinne dann gerne auch doppelt zu benutzen. Das würde ich ja gerne machen, weil wenn es hittet, dann sind das wirklich fast absurd gute Hits und welche, die ich mir häufiger angehört habe. Als Album insgesamt ist es für mich vielleicht eher ein Miss, aber es gibt halt einzelne Songs, die ich halt sehr, sehr gerne höre. Deswegen ist es schwierig, das so als Ganzes zu beurteilen. Da würde ich vielleicht nicht unbedingt in allem mitgehen. Ich muss sagen, Bug's Life wäre auch das allererste, über das ich gesprochen hätte. Finde ich lustig, das ist jetzt nicht unbedingt der Film, für den ich so, dem ich so mein Herz geben würde. Aber trotzdem lustig, mal wieder an den erinnert zu werden. Er war trotzdem besser als Ants. Also da sind wir uns ja sicherlich alle einig.
Ja, eindeutig.
Definitiv. Also die Ameisen in Ants sahen auch alle sehr gruselig aus. Bug's Life ist der deutlich schönere Film. Aber ich stehe halt so arg auf diese Piano-hausigen Momente. Das ist halt voll meins und das geht hier richtig auf. Da würde ich jetzt nochmal anknüpfen, auch an den letzten Monat, als wir über Classified auf dem Molinizan-Album gesprochen haben. Ich finde das so geil, wenn sowas random einfach auf so einem Album passiert. Hier wird es so ein bisschen angedeutet, also es kommt jetzt nicht aus dem Nichts, aber da habe ich mich doch sehr drauf gefreut, muss ich sagen. Ich bin insofern als Metathema daran interessiert, mal drüber nachzudenken, wie das so war vor 10, 12 Jahren. Wir wirst dich auch erinnern, als R&B quote-unquote so angefangen hat, so verklubbt zu werden, aber da dann alles so klang, als hätte David Guetta alles produziert. Und das war eine sehr anstrengende Zeit. Und jetzt haben wir auch durch andere Einflüsse, auch durch so Sachen wie Hyperpop zum Beispiel, eine viel größere Bandbreite und auch eine viel interessantere Klubisierung von R&B-Musik immer mal wieder. Und das hatten wir ja auch zum Beispiel bei Princess Nokia erst vor einem Monat, wenn man so möchte. Und ich finde, das geht hier deshalb größtenteils auch auf und ist interessanter. Und ich glaube, das ist eine bessere Zeit für diese Art Musik. Und wenn dann noch jemand dazukommt, wie sie, die einfach auch so virtuos an ihren Instrumenten unterwegs ist. Ich freue mich dann immer, wenn ich sie dann auch Geige spielen höre oder wenn das so in den Vordergrund rückt, wie bei hier She's Got Pain ist das, glaube ich, ne, wo es dann plötzlich auch so durchgniedelt. Finde ich das richtig, richtig gut. Würde dann nicht zu viel reden über so Tracks wie David und Goliath oder so. Auch Computer Love finde ich leider ziemlich schrecklich. Aber finde ich alles nicht schlimm, weil die Hits sind, wie zum Beispiel Bug's Life, die haben mich total gefreut. Und deshalb bin ich, was das angeht, auf jeden Fall mit am Start.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Brad-Effekt auf R&B gerade. Ja, ja. So kommt es mir vor. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nur an dem Album Brad lag, aber also das finde ich eher unter uns auch ein bisschen overhyped. Also popkulturell vielleicht nicht, aber musikalisch, ne, genau. Ja. Aber ja, wenn wir jetzt mal Brad über das Album Brad hinausdenken, ist das, glaube ich, das, was bei R&B gerade diese Tür so weit aufreißt. Und ich stimme dir auch zu, also da ist jetzt wirklich nicht jeder der Songs, das sind ja auch 15 an der Zahl, 10 von 10, für mich auch nicht. Aber ich finde, ich mag einfach dieses opulente, also diesen opulenten Take auf so Dance-Pop-R&B. Das haben wir ja öfter, das Thema, also auch Stichwort Molly Nielsen. Ich bin da ja immer so ein bisschen eher so Typ-Vorschlaghammer, was Dance-Pop angeht.
Ja.
Deswegen hat sie mich da schon wirklich sehr glücklich gemacht. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, ist sie auch so eine Künstlerin, wo ich immer das Gefühl habe, und das ist vielleicht auch ein bisschen unfair, ich habe das Gefühl, da geht noch mehr. Also irgendwie, ich höre das und finde es immer cool. Und also zum Beispiel Natural Brown Prom Queen ist bei mir auch damals in der Jahresliste wirklich weit oben gewesen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, irgendwie so ein bisschen mehr, also irgendwie, da könnte noch mehr gehen, habe ich das. Weißt du, wie ich meine? Also das ist eigentlich voll unfair. Das ist ja mega hohes Ranking quasi. Also viel besser geht's aus meiner Sicht fast gar nicht. Also jetzt auf dem zweiten Album. Aber irgendwie, da geht noch mehr. Also glaub an dich, Girl. Du schaffst es. Das 10 von 10 Album, das eine Dekade definiert, wie Brad das kommt.
Warum haben wir am Anfang dieser Sendung über Senf gesprochen? Weil wir jetzt über Just Mustard sprechen. Wie sollte es anders sein? We were just here, um über Senf zu sprechen. Nein, so heißt das neue Album. Das ist die fünfköpfige Band aus Irland, inklusive der Sängerin Katie Boyle. Just Mustard, da habe ich vor ein paar Jahren noch live gesehen. Das war so mittelgut, aber sie sind einfach eine sehr, sehr interessante Band, die für mich steht für einen so hybriden Sound zwischen Shoegaze, Postpunk, Noise Rock, aber auch Dream Pop. Und das, was Shoegaze und diese Art verwandten Gitarrengenres so gut können, wo es für mich so ein bisschen darum geht, dass man so sehr große Gitarrenwände aufrichtet, wo dann, ja, also vor denen dann so melancholische, aber so treibende Musik sind, so ein bisschen so in den Nebel reintaucht oder so, Farben mal wieder zweitrangig sind. Was die so am besten hinbekommen, das ist für mich so dieses druckvolle Erlebnis, was die so kreieren, bei dem, ja, mithilfe, also was ist dann alles da drin? Also so Hall, Noise, aber auch so eine Art von Wucht, wodurch gewisse Emotionen so fast ins Unendliche multipliziert werden können. Also das finde ich immer sehr beeindruckend bei Musik, die eigentlich was sehr Lautes und Krachendes in sich trägt, die aber dafür da ist, gewissen Emotionen so eine Bühne zu bieten oder gewissen Elementen von Musik eine Bühne zu bieten, obwohl da so eine fette Wand einfach mitten in diesem Soundraum steht. Und ich finde, Just Mustard, die hatten vorher das 2022er Album, das haben wir ja auch besprochen, das war grandios, hatte aber eher so was leicht Introvertiertes. Hat sich so eher diesem Dream-Pop nahe gefühlt und jetzt gibt's etwas lautere Töne, was man auch daran merkt, dass jeder Songtitel in All Caps geschrieben wird. Das gibt vielleicht schon mal so eine kleine Richtung vor, man will gehört werden und ich finde auch, man sollte gehört werden. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Album. Ich mag das, wie die Vocals von Katie Boyle, die auch eine sehr ikonische Stimme hat, also zumindest eine, die einen hohen Wiedererkennungswert hat, die was sehr Sanftes irgendwie hat, aber die ganz gut darin ist, sehr laut zu werden. Und wie die sich so mit voller Kraft so in diese Gitarren reinschraubt, während dann so die Drums eben dagegen peitschen. Die Musik überhaupt diesmal etwas sehr Repetitives hat im positiven Sinne. Und ja, so dieser ganze Noise sich so ja in den Ring stellt, um dann gegen die Melodien anzutreten. Und beide gewinnen aber am Ende. Und das ist das Schöne. Also ich finde, das ist jetzt ihr drittes Album. Es gab auch zwischendurch eine Single, Frank, die ist auch ganz wunderbar. Aber so in Sachen Alben, ihr drittes ist, finde ich, was relativ Überwältigendes vom Sound her. Nicht unbedingt emotional, aber es hat trotzdem auch was sehr Euphorisches und Berauschendes. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin froh, dass sie ihren Sound etwas gewandelt haben, aber trotzdem einen Gewinner bereitgestellt haben. Kannst du auch was damit anfangen?
Ja, aber ich bin noch unentschlossen, ob das, also ob ich eher auf der positiven oder auf der leicht negativen Seite bin. Und zwar, also ich bin ja wirklich immer ein Fan von Shoegaze-Alben und ich finde das Instrumental auf dem Album uneingeschränkt cool. Also die Songs gefallen mir uneingeschränkt durch die Bank weg gut. Aber bei ihren Vocals, da muss ich schon zugeben, habe ich so in der Mitte des Albums teilweise echt ein bisschen auf die Zähne beißen müssen, weil ich das dann doch recht dünn stellenweise. Also es gibt da ja, sage ich jetzt mal ganz fachmännisch, gibt es ja verschiedene Herangehensweisen im Shoegaze, dass teilweise ja die Vocals sehr weit nach hinten gedreht werden. Ne? Also dass man die eigentlich nur so im Hintergrund wie so ein Geist so hört. Und das ist hier nicht so. Und ich hätte gedacht, vielleicht ist es vielleicht sogar ganz gut mit der stimmlichen Power, die sie mitbringt, die finde ich teilweise halt ein bisschen dünn ist. Also hätte ich das, glaube ich, in der Produktion ein bisschen weiter nach hinten rücken lassen und die Instrumente ein bisschen weiter nach vorne. Gut, das ist Geschmackssache und ich bin auch absolut nicht die Fraktion, dass jetzt jeder irgendwie hier, was weiß ich, so eine Whitney Houston oder so sein muss. Im Gegenteil, also ich finde das sogar ganz charmant, wenn es nicht so ist. Aber damit habe ich mich schon ein bisschen schwer getan, das muss ich sagen. Andererseits sind da aber auch Songs drauf, die ich richtig, richtig, richtig toll fand. Zum Beispiel Dandelion, das ist für mich ein wunderbarer, wunderschöner Song. Und was ich toll finde an dem Album ist, dass das so ein bisschen so ein Phoenix-Appeal hat. Das mag ich auch an Shoegaze generell so gerne. Das klingt alles ja schon breit und groß und hat ja generell immer so ein bisschen was Melancholisches an sich. Aber das klingt so aufrichtend. Also nicht so, irgendwie bin ich melancholisch und traurig und Sachen sind schlimm und ich verkrieche mich jetzt, sondern es ist eher so dieses, ich stelle mich so in den Wind und richte mich auf. Und das finde ich unglaublich schön. Das haben sie wirklich toll hingekriegt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie über dieses Vocal-Fragezeichen vielleicht ein bisschen hinwegkommen. Ich habe das erste Album noch nicht gehört. Und das ist das dritte, oder?
Das ist das dritte, ja.
Genau, also das erste Album habe ich noch nicht gehört. Ich muss vielleicht da noch mal eine Rolle rückwärts machen und gucken, wenn ich jetzt sozusagen, so wie du, mal die Diskografie durchhöre und diese Genese so ein bisschen mitmache. Vielleicht komme ich dann bei dem Album auch an einer anderen Stelle raus, als wenn das mein erster Kontaktpunkt quasi mit ihnen ist. Aber ja, ich bin so, ja, wie du merkst, ich bin ein bisschen zwiespältig. Also es hat meine Top 100 geentert, so viel kann ich sagen. Auch nicht knapp, aber ja, irgendwie ist es noch für mich so, irgendwas ist noch unrund für mich, aber das ist halt oft eben auch Geschmackssache.
Ich würde gerne mit dir noch über ein Thema sprechen, an das ich denken musste bei dieser Platte, weil ich vorhin ja auch meinte, dass obwohl das ja alles so, obwohl hier sehr viel dafür unternommen wird, dass das, worum es vielleicht geht, so versteckt wird, ist die Musik für mich aber eher so ein Multiplikator für gewisse Sachen. Und es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Du kannst natürlich auch sagen, jetzt setzt sich hier jemand hin mit einer Gitarre direkt ans Mikrofon und ist halt komplett ausgestellt und das, was gesungen wird und das, was transportiert wird, ob über das Instrumentale oder über die Vocals, ist einfach sehr direkt und ja, erreicht dich einfach instant. Gleichzeitig gibt es aber auch eben diese Musik, die eben diese Gitarren- und Nebelwände aufzieht, aber trotzdem dadurch, also so Hiding in Plain Sight hätte ich das fast genannt, also dass das wirklich sich zwar auf eine Art versteckt, aber dadurch eben den Scheinwerfer auf sich bekommt. Und da würde mich mal bei dir interessieren, was dich so eher erreicht. Also ist es dieses so halb versteckte, wuchtige, also dass es dadurch eben verstärkt wird, oder ist es eben dieses direkte, minimalistische, dass vielleicht wirklich nur jemand mit einer Gitarre oder mit sonst was für einem Instrument da sitzt und nur seine Stimme hat?
Ich glaube, dass ich normalerweise aus dem Stand das gar nicht so beantworten könnte. Aber da wir ja am Anfang der Folge auch schon über die Jahresliste gesprochen haben, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was da bei mir relativ weit vorne landet und auch wenn ich an das Album denke, was ich gleich auch noch in der längeren Besprechung mitgebracht habe, dann glaube ich, ist es für mich eher das Zweite. Also, dass eine Person relativ reduziert da sitzt. Und ich glaube, das gibt mir erstmal ein intimeres Gefühl und dann berührt mich das auch schneller. Aber es gibt trotzdem auch unglaublich viele Alben, die eben, also ich mag dieses Aufbauende, ne? Und dann, man ist ja eigentlich da, aber man hat halt eben diese, weiß nicht, das, also ich finde so Shoegaze, das klingt, also fühlt sich immer an wie so ein Hurricane oder so. Also sowas, so eine Naturgewalt, die so über dich hinwegfegt. Aber natürlich, du hast recht, das ist, es ist ja nicht ein Genre, was so auf die 12 geht eigentlich, ne? Also das ist ja dann schon eigentlich zart in dem, was es dann macht. Das kann mich auch berühren. Also ja, vielleicht komme ich jetzt zu sehr von den Alben in diesem Jahr, die mich beeindruckt haben. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann ja wahrscheinlich eher die Einzelperson mit weniger drumherum.
Hm. Ich kann es für mich nicht hundertprozentig sagen. Ich glaube, dass es so ein Phasending ist. Wenn ich jetzt auch mal schaue, was so ganz oben mit am Start ist, und dann sowas wie Joanne Robertson ist halt so ein Mischding. Also da, das ist, oder Red Heart ist ja auch so ein Mischding. Das ist zwar relativ minimalistisch, aber nicht besonders klar. Und gleichzeitig ist dann Musik wie die von Molly Nilsson ist dann eher auch ein bisschen verhangener, hat vielleicht aber ein, zwei Elemente mehr darum. Ist schwierig zu sagen. Vielleicht ist es dann doch eher so ein Mischding. Aber ich finde diesen Gedanken ganz interessant, weil dann doch irgendwie beides auch funktionieren kann oder auf seine Art und Weise es irgendwie hinbekommt, seine Emotionen irgendwie zu vermitteln. Das Ganze geht eben ja durch was sehr Verstecktes, aber dadurch sehr Klares oder eben wirklich ganz unmissverständlich, hallo, hier bin ich und das ist das, was ich dir erzählen möchte.
Ich habe jetzt noch was mit, das fällt so unter Unpopular Opinion, und zwar Coffee von Saba. Das ist sein neues Mixtape und also das schneidet wirklich nicht gut ab im Internet, das kann ich sagen. Aber ich habe es trotzdem dabei, weil ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde, das ist eine große Ungerechtigkeit, die diesem armen Mann aus Chicago gerade widerfährt, weil der jetzt Anfang des Jahres mit No ID ein Album rausgebracht hat. From the Private Collection heißt das. Und das wird halt vielerorts im Hip-Hop so als Album des Jahres gehandelt, zumindest als ein starker Anwärter. Und so mit dieser Erwartungshaltung sind jetzt alle an dieses kleine Mixtape namens Coffee rangegangen und wurden dann bitter enttäuscht, weil dieses kleine Mixtape namens Coffee besteht halt vor allen Dingen aus Demos und Skizzen und ist kein ausproduziertes Album. Und jetzt sind alle traurig. Also verstehe ich vielleicht auch ein bisschen, aber ja, deswegen ist es halt auch kein langes, großes Album. Es ist ein knappes Mixtape, es sind viele verschiedene Ideen. Saba ist ja eigentlich eher so im Jazz-Rap zu Hause, ist da, glaube ich, auch so ein bisschen Everybody's Darling. Und auf dem Mixtape macht er jetzt halt auch mal ein paar andere Sachen. Und das klappt auch nicht immer perfekt. Da gibt es zum Beispiel den Song Looking for Parking und der ist wirklich schrecklich. Also das ist ganz schlimm. Da ist er so, ich weiß nicht, so ein Travis Scott-Verschnitt und das klappt gar nicht, aber ist doch gut für ihn, er probiert sich aus. Da sind nämlich auch andere Songs drauf, zum Beispiel Itachi oder High Tides. High Tides habe ich auch auf der Playlist. Die klappen wiederum total gut, sogar sehr gut meiner Meinung nach, auch wenn das auch nicht so der klassische Saba Way of Doing Things ist. Also ich möchte alle einladen, dieses Mixtape sich zumindest mal anzuhören. Mir hat es wirklich gut gefallen. Das kann man nämlich immer hören. Ich habe das jetzt irgendwie über die letzten ein, zwei Wochen eigentlich ständig angemacht, auch weil das so kurz ist. Auf Apple Music hat das Label so den Vergleich zu Untitled Unmastered von Kendrick gezogen. Also das finde ich jetzt vielleicht dann doch ein bisschen drüber. Aber ja, von der Idee ist es das. Es ist auch schon Coffee Teil 2 in Planung. Vielleicht sollte man es nicht zu ernst nehmen, aber ich finde es auf jeden Fall eine kleine, feine Zusammenstellung. Und ich finde es auch einfach mal spannend, in so einen Skizzenprozess reingucken zu können. Und schon mal eine Aufwärmrunde zu meinem gleich länger besprochenen Album. Ich habe was aus Mexiko dabei und es heißt Corre y suelta a los perros von César y su jardín. Das ist Chamber Folk, Prog Folk, mit einer Prise Jazz, mit einer Prise Avant, was auch immer. Ich glaube, dass das ein Album ist, das also Fans von klassischem Folk wunderbar gefallen wird. Ich glaube, dass das aber auch ein Album ist, was Leuten, die eher so aus dem Avant, aus dem experimentellen Bereich kommen, also Stichwort Windmill Scene, dass sie da auch glücklich werden können. Was ich auch richtig toll fand an dem Album ist, dass es so eine ganze Menge Samba-Jazz-Einflüsse hat. Also zum Beispiel gibt es einen Song, der heißt Lo Sagrado Impro Dos. Das ist wirklich, wirklich, wirklich toll gemacht. Ich persönlich höre super gerne Samba, ohne mich da groß auszukennen, aber ich höre es immer wieder gerne und das hat mich deswegen wirklich berührt. Und ja, es klingt irgendwie gleichzeitig total durchdacht, aber auch so nach Jam-Session. Es klingt gleichzeitig alt, es klingt aber auch modern. Der César sitzt auf dem Cover in so einem knöchellangen weißen Rock auf einem Pferd. Also ich meine, was gibt's noch? Was kann euch noch mehr überzeugen als das? Auf der Playlist ist der Song Todos los Fuegos al Fuego.
Letztes Jahr, als wir unsere Jahresendfolge gemacht haben, da hat für mich das Album von Eat Girls Platz 1 erlangt, was das Album des Jahres angeht. Und ja, sie haben zwar jetzt noch nicht ein neues Album angekündigt, es gibt aber einen neuen Song, Of The heißt der. Und dieses, ja, so typisch Minimal Synth Coldwave Pop-mäßige, in Anführungszeichen, je nachdem, wie man das möchte, das darf gerne so weitergehen. Und ich hoffe, dass es bald da eben auch noch einen Nachfolger zu geben wird. Bis dahin helfe ich mir mit diesem ersten neuen Song, der wieder ganz wunderbar ist. Und dann groß an Martin, die Band kenne ich durch ihn, durch einen mir gestern zugespielten Tipp an der Stelle, die deutsche Post-Punk-Band Onion, kannte ich vorher noch nicht, haben, glaube ich, jetzt auch schon ihr drittes Album rausgebracht. Und ich habe den Song Schiefe Bahn mitgebracht. Der gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Weiß nicht, wer die nicht kennt, aber kennen sollte, sollte mal reinhören. Ansonsten findet ihr das ja alles wie immer auf unserer Playlist, Trick Sips and Plays zum Podcast. Das aber auf jeden Fall noch ein dicker, dicker Tipp an der Stelle.
Letztes Jahr hatten wir so ein bisschen Belgien als unser Land auserkoren. Aus irgendeinem Grund, dieses Jahr kristallisiert sich für mich zumindest ein bisschen Mexiko raus. Also eben hatte ich ja auch schon ein Album aus Mexiko in der Kurzbesprechung und jetzt habe ich noch Vendran Suaves Lluvias von Silvana Estrada dabei. Und das ist ein Album, was einfach, und das meine ich jetzt wirklich im ursprünglichen Sinne des Wortes, unglaublich schön ist. Es ist so ein bezauberndes Album. Ich habe selten ein Album vor die Nase gesetzt bekommen, wo der Albumtitel so perfekt beschreibt, wie das Album klingt, denn der Titel übersetzt bedeutet sanfter Regen wird kommen, so sinngemäß. Und genau so klingt das für mich. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, so sanfter Regen im Sommer. So fühlt sich das gesamte Album an. Ich habe Silvana Estrada 2022 zum ersten Mal irgendwie mitbekommen. Da hat sie ihr Album Machita veröffentlicht. Das hat damals auch schon über die Grenzen Mexikos hinaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Ich glaube, dass ich sie sogar über so eine Needle Drop Review damals so präsentiert bekommen habe. Das war damals auch schon ein richtig, richtig tolles Album und einige Songs von dem Album haben es bei mir auch so in diese permanente Rotation geschafft, zum Beispiel La Corriente, den höre ich immer noch sehr, sehr gerne, den Song, und dementsprechend bin ich jetzt mit freudiger Erwartung an dieses Album herangegangen und das wurde wirklich nicht enttäuscht. Das ist nach wie vor so ihr typischer Sound aus Chamber Folk, gemischt mit mexikanischer Folkmusik, gemischt mit so ganz rudimentären Singer-Songwriter-Elementen. Es gibt für mich trotzdem einen ziemlichen Unterschied zum letzten Album. Das war nämlich sehr bold, würde ich jetzt mal sagen. Also das war schon sehr kraftvoll und sehr selbstbewusst und auch stellenweise opulent. Und jetzt Vendran Suaves, das kommt mir deutlich zurückhaltender vor in der Produktion. Das kommt mir auch im Vortrag moderater vor. Wenn man jetzt gemein sein will, könnte man das jetzt irgendwie vielleicht beliebig nennen oder so einen Schritt hin zur Radiotauglichkeit. Letzteres stimmt vielleicht insofern, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass jemand diese Musik wirklich richtig scheiße findet. Also ich glaube, dass das was ist, das wird jetzt kaum jemand so richtig blöde finden. Aber das macht es aus meiner Sicht nicht beliebig. Also das Spezielle liegt hier einfach so in den kleinen Melodien und in der wirklich großartigen Art, wie sie singen kann, in der großartigen Art, wie sie Komposition versteht und wie sie versteht, wann Dinge reinkommen dürfen in einen Song. Und wann sie auch wieder rausgehen dürfen. Und das ist, jeder Song hat so eine unfassbare Lieblichkeit. Und was mich an der Platte vor allem berührt hat, ist, dass es eigentlich ein Album ist, was sich mit total schweren Themen beschäftigt. Also mit Trennung nach langjähriger Beziehung, mit Tod, also vor allen Dingen auch mit Tod. Es gibt auch einen konkreten Grund, der da immer wieder von ihr genannt wurde. Ein Freund und sein Bruder von ihr wurden vor einiger Zeit ermordet. Ich glaube, in Mexiko-Stadt auch sogar. Und das hat sie zu natürlich erschüttert. Und zwar bis zu dem Punkt, dass sie gesagt hat, sie kann gar keine Musik machen oder sie will gar nicht mehr, weil egal welchen Song sie spielt, die beiden werden deswegen nicht zurückgebracht. Und das hat sie dann in so eine kreative Schaffenskrise gestürzt. Und sie ist dann auf ein Zitat von Chavela Vargas gestoßen. Das ist ein Sänger aus Mexiko und ich glaube Puerto Rico. Der so sinngemäß gesagt hat, wie schön muss der Tod sein, dass noch nie jemand von ihm zurückgekehrt ist. Und das, ich finde dieses Zitat, also es findet sich auch auf dem Album wieder. Ich finde dieses Zitat das umschreibt den Sound dieses Albums unglaublich gut, weil es ist ein so schönes Album, was aber eben auch so melancholisch ist, was sich mit so traurigen Themen auseinandersetzt, ohne dabei selber so je richtig, richtig traurig zu klingen. Also es hat immer irgendwie dieses hoffnungsvolle Element, dass es eben aufwärts gehen kann, auch wenn es sich dann mit traurigen Sachen beschäftigt. Und was ich bei mir selber jetzt im Kopf auch spannend fand, also ich habe auf der Playlist den Song Dime, der gefällt mir auch mit Abstand am besten in einer Reihe von sehr, sehr guten Songs. Und ich habe letzte Nacht sehr schlecht geschlafen. Also ich bin immer mal wieder aufgewacht. Und immer, wenn ich aufgewacht bin, hatte ich sofort diesen Song im Ohr. Und ich finde, das ist für ein Folk-Album oder ein Singer-Songwriter-Album ist das schon echt eine Leistung. Also mir zumindest passiert das selten, dass ich von diesen Genres so Ohrwürmer bekomme, die mich wirklich so stark unterbewusst prägen, dass sie das Erste sind, woran ich denke, wenn ich nachts wach werde. Also ich habe das Gefühl, ich kann das nicht in Worte fassen, wie schön ich dieses Album finde. Das ist bei mir noch nicht an der Jahresspitze angekommen. Also vielleicht wird es da auch nie ankommen, aber ich habe das Gefühl, das hat noch Potenzial, um noch ein paar Plätze zu springen. Weil je öfter ich das höre, desto schöner finde ich es. Und es schließt ja auch genau eigentlich an das an, was wir gerade bei Just Mustard auch hatten, ne? Also es gibt ja so viele verschiedene Wege, so eine Intimität zu fühlen. Und ich glaube, die ist auch bei verschiedensten Leuten unterschiedlich und nicht nur über die Art, wie gesungen wird, sondern ich glaube auch so vielleicht, was man schon im Leben gehört und für gut befunden hat, spielt da sicherlich eine Rolle. Also ich meine, ich zum Beispiel habe so eine gewisse Mexiko-Affinität, weil ich auch sehr viele Freunde habe, die aus Mexiko kommen. Ich war da auch mal einen Monat lang. Das heißt, ich habe da irgendwie eh schon vielleicht so ein bisschen so ein Faible für. Und woran mich das zum Beispiel auch erinnert hat, das Album ist Fisherman's Women von Emiliana Torini. Also zu der Zeit, als Emiliana Torini noch richtig so Singer-Songwriter gemacht hat. Das ist ein Album, das habe ich rauf und runter gehört in den Nullerjahren. Also wirklich jeden Tag mindestens einmal. Und das erinnert mich sehr stark daran. Und ich glaube, dass dann das Album bei mir auch durch andere Türen quasi gehen kann, weil das halt bei mir einfach so nostalgische Gefühle wahrscheinlich auch weckt. Genau, also gebt doch der Sache trotzdem gerne eine Chance. Lasst euch nicht abschrecken, weil vielleicht gefällt es dem einen oder anderen da draußen schon, was jetzt irgendwie, so wie wir jetzt vorhin bei Red Heart das Thema hatten, ne, was sich über die Laufzeit irgendwie dreimal neu erfindet oder so und man am Ende gar nicht mehr weiß, wie bin ich jetzt hier gelandet. Das ist das Gegenteil davon. Das ist wirklich sehr konsistent und kongruent und hat einen sehr, sehr klaren, einheitlichen Stil, würde ich sagen.
Hätte es Track 17 nicht erst 2017 gegeben, sondern schon auch 2007, dann hätten wir in der Jahresendfolge auch über das selbstbetitelte Album von Efthymin gesprochen, was ich 2007 wirklich rauf und runter gehört habe. Und ich finde es schön, dass es eine Möglichkeit gibt, in Track 17 mal wieder über etwas Neues von ihm zu sprechen, denn Philipp Pohlmann, so wie Efthymin mit bürgerlichem Namen heißt, hat sein letztes Album 2019 rausgebracht und das war gerade in dieser noch kurzen Track 17 Pause, bevor es dann 2019 weiterging. Dementsprechend haben wir da nicht viel besprochen, aber wir hatten seine so eine ausladende Compilations / ausladenden Mix, den haben wir 2018 hier auf jeden Fall noch besprochen. Wie dem auch sei, mit dem Begriff Poli, so heißt nämlich das Album, da verbinde ich, glaube ich, ich habe mal überlegt, so was ist das Erste, was mir einfällt, und natürlich kann man sagen, Polyrhythmus, wenn wir in der Musik sind, Begriffe wie Polyamorie, aber ich musste dann als erstes an polyphone Klingeltöne denken, das ist vielleicht so ein Generation-Ding.
Wow, aber, das ist ja ein Blast from the past jetzt.
Aber ja, weil das war ja der absolute Shit natürlich, weil wir hatten natürlich die Mono-Klingeltöne auf unseren ganzen Bimmel-Handys, auch als früh Jugendliche, Schrägstrich Kinder, und als dann aber die Mobiltelefone ins Haus kamen, die dann auch Polyphone Klingeltöne abgespielt haben, das war natürlich crazy. Das war so ein Zeitfenster, das war ungefähr, weiß nicht, 3 Monate, bevor man dann auch MP3s auf dem Handy hatte. Also das war ja eine verdammt kurze Zeit. Oder man selber rauschig von auf dem Röhrenfernseher dann 10 Sekunden von MTV oder Viva aufgenommen hat, um dann seinen Lieblingssong als Klingelton zu haben. Aber diese 3 Monate, in denen wir polyphone Klingeltöne für 8,99 Euro runtergeladen haben, in den diversesten Sparabos. Ja, daran musste ich irgendwie dran denken, als ich dann nochmal, als ich an Poly von Eftimin gedacht habe, neben all den anderen Begriffen, wie dem auch sei. Philipp Sollmann kommt aus Hamburg, und Hamburg ist auch ein gutes Stichwort, denn ich verbinde Eftimins Musik mit dem Label Dial, und 2007 war eben so ein Jahr, da gab es auch dieses großartige Album Des Bliss von Panthère du Prince und auch viele andere tolle Tracks aus der Zeit, viele andere Musiker, ob das Stan waren, Lawrence waren, Carsten Joost etc., die da eben Musik gemacht haben, was so eine sehr so schwarz-weiße, verträumte, fast schon romantische Art von Deep House und Minimal House war oder Techno gewesen ist. Und habe Eftimins Musik immer mit sehr, sehr viel Interesse verfolgt, auch darüber hinaus sein Album Chicago aus dem Jahr 2010 oder Decay, was so ein bisschen dubbiger war ein paar Jahre später, New Atlantis war eben das letzte. Und Poly klingt für mich wie kein anderes Album von ihm. Also es ist kein 2007er Revival-Album. Ich finde diesen sehr so leicht, so emotionalen, wärmeren Deep House, diesen Übergang quasi vom Minimal Techno zu diesem Deep House, bei dem er mit federführend gewesen ist, den hören wir hier gar nicht. Das ist so ein bisschen eine Musik, die sehr genau weiß, was sie möchte und die sehr gut angekommen ist. Es gibt Tracks wie Drift, passend betitelt, finde ich. Da gibt es so einen sehr leicht zittrigen, bleepigen, grollenden Beat, über das so die Vocal-Samples schlendern. Poly selbst, finde ich, hat einen sehr irren Bass, der wie so ein Teppich wirkt, der so unter diesen, ja, so, es sind so sehr so kleine, mikroskopisch kleine so Verschiebungen, die da drauf so stattfinden, auf denen dann so sehr schön so gebounced und getanzt wird. Das ist sehr elegante Musik auf eine Art, das ist sehr sanfte Musik, hat aber trotzdem in seiner Klarheit auch was super Tanzbares. Also ich glaube, das ist Musik, die, wenn man sie vielleicht das erste Mal so über Kopfhörer hört oder ein bisschen leiser hört, so denkt so, in welchem Club soll das denn laufen? Aber das ist Musik, je lauter man sie hört, desto tanzbarer wird sie. Und das gilt nicht für alle Musik. Aber bei diesem Album ist das auf jeden Fall so. Und das, dieses Verschiebende auch zwischen Drone und Dub, diesem minimalistischen Techno und auch anderen Elementen, das hat dann auch teilweise was sehr Meditatives. Aber das gefällt mir richtig gut. Und ich bin sehr überrascht, dass auch hier, ja, was heißt überrascht, ist das falsche Wort, aber ich bin eher sehr erfreut, dass hier ein Musiker, der seit so vielen Jahren schon am Start ist, der seit über 20 Jahren nicht nur Musik, sondern auch Kunst macht, noch Wege gefunden hat, innerhalb seines Stils noch andere Möglichkeiten zu finden, sich auszudrücken musikalisch, um dann eben nach diesen 6 Jahren Pause zu sagen, so, wenn ich jetzt ein neues Album rausbringe, dann habe ich hier aber auch noch mal ein bisschen was anderes zu erzählen, beziehungsweise macht das über eine etwas andere musikalische Sprache. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das, wie gesagt, das hat was recht Elegantes, das hat was sehr Groovendes, das hat trotz allem so eine leichte Noir-Atmosphäre, aber kommt eben musikalisch mit einer etwas anderen Sprache daher. Und ich bin froh, dass er wieder da ist. Ist das auch was für dich?
Ja. Das hat mir wirklich gut gefallen, das Album. Und es fängt aus meiner Sicht zu diesen 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr Sounds so toll ein. Also eigentlich so ein bisschen das, was nach dem ganz, ganz, ganz dollen Tanzen passiert, sondern dieses Austanzen, wo man schon noch dabei ist und noch nicht nach Hause geht, aber wo man weiß, okay, so langsam neigt sich dann die Nacht dem Ende entgegen und man genießt dann so die letzten 1-2 Stunden noch, wo der Club dann vielleicht irgendwie leerer wird, aber halt sicherlich nicht wegen dem Album. Also ich finde, das baut sich auch unglaublich schön auf, baut sich auch so schön ab. Das hat, ich weiß nicht, es hat einfach so einen schönen Klimax. Mir persönlich hat auch tatsächlich der Song in der Mitte, nämlich Aachen, mit Abstand am besten gefallen. Ich finde, der hat auch diesen Platz in der Mitte total verdient. Thront da für mich auch ein bisschen drüber, wobei ich glaube, dass auch andere Songs, so Traffic Cascade zum Beispiel, da auch für andere Leute vielleicht das Highlight darstellen
Aachen,
können.
Aachen, nur ganz kurz, Aachen. Auf jeden Fall was für die deutsche Städte-Playlist. Wer sowas führt, sollte hier nicht auf FDMins Aachen verzichten. Es gibt so Leute.
Nee. Ja, also solche Playlist-Projekte, ne, die leben ja von diesen kleinen, es ist ja so ein bisschen wie Panini-Sticker sammeln, ne? Also und Raures kann dann in die österreichische Playlist, also Städte-Playlist rein. Ja, also das ist für mich ein total tolles Album. Ich sehe das eher auf der Minimal-Techno-Seite und das finde ich auch ganz cool, weil irgendwie habe ich dieses Jahr auch unglaublich wenig Minimal-Techno gehört, weiß gar nicht warum. Ist mir irgendwie wenig über den Weg gelaufen. Und auch nochmal anknüpfen an das, was du gesagt hast, dass er jetzt nach 6 Jahren auch nochmal was rausbringt und sich dann irgendwie so in seinem präferierten Genre auch nochmal neu erfindet. Da haben wir ja auch dieses Jahr an der einen oder anderen Stelle drüber gesprochen, dieses Thema, dass Künstler vielleicht was ganz anderes machen oder halt immer das Gleiche machen, finde ich total beeindruckend und großartig, wenn man das schafft, genau in der Mitte zu landen. Also, dass man halt irgendwie schon in der eigenen Lane so ein bisschen bleibt, aber dass es halt trotzdem anders klingt als davor. Das ist ja eigentlich eine ganz, ganz große Kunst. Also möchte ich auch noch mal irgendwie unterstreichen, gibt viele, viele KünstlerInnen und haben wir am Anfang der Folge über eine Band zum Beispiel gesprochen, Gorillaz, die dann eigentlich mit jedem weiteren Release so weiter in der Bedeutungslosigkeit versinken. Und das zu schaffen, dass das nicht passiert, also wirklich Chapeau, das ist echt beeindruckend, finde ich.
FDMin auf jeden Fall jemand, bei dem ich jetzt auch mal sagen würde, wenn diese ganze Jahresendnummer durch ist, dass ich da auch nochmal alles durchhöre, weil ich das, glaube ich, ganz interessant finde, das nochmal so gebündelt mitzunehmen, wie er sich da so entwickelt hat, auch was die anderen Namen betrifft. Jetzt haben wir ja, wir haben noch nicht über das Cover gesprochen. Das kann man ja finden, wie man möchte. Wir sehen dort mutmaßlich sein Ohr, hätte ich jetzt fast gesagt, oder ein Ohr zumindest. Gibt es für dich ein Album oder eine Platte, auf der sonst noch Ohren zu sehen sind, die dir irgendwie einfallen, die was können für dich? Oder hättest du gesagt, braucht es Plattencover mit einem bestimmten Körperteil, was du gut findest oder was du gerne sehen würdest? Ja, okay, den offensichtlichen kann man natürlich machen, auf jeden Fall. Ja, ist das
Ohren
deine Antwort?
Ohren fallen mir jetzt nicht ein.
Nee, Ohren.
Also ich muss sagen, ich finde das Albumcover sehr unangenehm. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, nicht so die Person für so Close-Up-Aufnahmen von Körperteilen auf Albumcovern. Mir fällt auf jeden Fall kein anderes Ohr ein, aber vielleicht habe ich das auch schon erfolgreich verdrängt.
Ich finde es schön also ich mag das Design insgesamt des Covers und die Farbgebung etc. Aber ich bin auch Ohren, ich glaube, je länger ich auf ein Ohr draufschaue, desto weniger ist das für mich ein Ohr, desto losgelöster vom Körper ist das, weil nichts am Körper einfach aussieht wie ein Ohr. Wenn du weißt, was ich meine, also das ist halt eine sehr singuläre Erscheinung, wenngleich Ohren meistens im Doppelpack auftauchen. Aber ja, muss ich drüber nachdenken. Mir ist auch kein weiteres Ohr aufgefallen, aber ich müsste mal so ein bisschen bei Discogs durchschauen, bei meinen Platten, wo was dabei wäre. Und ansonsten, ja klar, Death Grips ist natürlich so die Antwort, die einem so als erstes einfällt, was Körperteile angeht. Aber ja, vielleicht finden wir noch was anderes.
Wir bleiben dran.
Sonst schreibt ihr uns das. Wenn ihr noch ein Ohrenalbum habt, was ihr nicht nur im Ohrensessel sitzend gerne hört oder andere Körperteile auf Alben unterwegs sind und das für euch wahnsinnig wichtig ist, dass das eben so ist, ob bekleidet oder nicht, dann sagt uns das doch mal Bescheid. Ihr könnt uns schreiben info@track17podcast.de oder ihr schreibt uns einfach bei Instagram. Das ist gar kein Problem. Ansonsten sind wir uns ja einig, Poli von FDMin auf jeden Fall ein Album, das man sich anhören sollte.
Yes.
Track 17, Playlist zum Podcast. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal. Das ist unsere Playlist auf Spotify, die ihr unter dem Namen Track 17, Playlist zum Podcast auf Spotify findet. Sie ist aber auch in den Shownotes verlinkt. Dort findet ihr alle Songs, die wir hier besprechen, also Songs zu allen Platten, die wir hier besprechen, ob wir sie jetzt im längeren oder im kürzeren empfehlen und die Folge auch selbst. Ich habe noch einen zum Abschluss und das ist für mich ein absolutes Highlight, wenn wir in der Jahresendfolge, was dann ja unser großes Abschlussfeature für dieses Jahr sein wird, über die besten Platten sprechen und da vielleicht auch kurz über die besten Compilations sprechen, dann muss ich noch ein paar Worte verlieren über Going Back to Sleep. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Die habe ich jetzt auch die Tage besprochen. Das ist auf Colorful Storm rausgekommen und das ist sowieso so ein Label, was es ganz hervorragend beherrscht, Compilations rauszubringen, auf denen ja Musik durch einen gar nicht so richtig greifbaren gemeinsamen Nenner, also das ist so das perfekte Mixtape eigentlich, was die immer machen. Und hier handelt es sich um so sehr trüffelschweinmäßig zusammenweibende Musik aus Australien. Das ist so akustische Außenseitermusik, so schiefes Songwriter-Innentum, aber auch so gewisse Lo-Fi-Indie- oder Indie-Rock- oder Post-Punk-Musik. Und vor allem aus australischem Hause. Es gibt psychedelische Gitarrenballaden, so waving Hauntology-Pop und so weiter und so fort. Das ist eine absolut grandiose Compilation und ich möchte direkt den Opener mitbringen von einem Solo-Projekt, was mir noch nicht bekannt war. Aber der Typ bringt jedes Jahr so wie 8 Alben raus oder so, mehr oder weniger. Glenn Donaldson heißt der, nennt sich The Reds, Pinks and Purples in diesem Projekt. Und der bringt wirklich irgendwie jedes Jahr ein Album raus. Und das ist bemerkenswert. Und der Song Upside Down in den Empty Room, den finde ich wahnsinnig gut und den gibt es jetzt in so einer sogenannten Slow Version auf dieser Compilation. Die ganze Compilation ist der absolute Hit und das ist für mich ein sehr schöner Einstieg in diese Platte und ich möchte euch inständig darum bitten, euch das anzuhören. Das ist wirklich noch ein tolles Highlight zum Ende des Jahres. Was sind denn noch deine letzten Empfehlungen für dieses Jahr?
Ja, ich habe auch einen Einstieg dabei, und zwar den Einstieg in das Album Doga von Juana Molina. Also wir sind jetzt immer noch in Lateinamerika, nicht mehr in Mexiko, sondern in Argentinien, wo Juana Molina mal wieder so eine experimentelle Elektrowelt uns eröffnet. Das Albumcover übrigens könnte dir gefallen. Da hat sie ihren Kopf auf den Körper eines Schäferhundes montiert. Also das ist sehr empfehlenswert, ja. Sie war mal eine prominente Comedian in Argentinien und hat das dann im Prinzip abgehakt, das Thema Comedy, um sich mit voller Energie zu experimenteller Musik zu widmen. Das finde ich unglaublich spannend. Also es wäre so ein bisschen so, als ob bei uns Anke Engelke jetzt halt so experimentelle Sachen macht, muss man sich mal vorstellen. Und das klappt auch seit 30 Jahren wunderbar. Und wie schon auf vielen Alben davor, ist auch Doga jetzt wieder ausgesprochen strange. Man weiß nicht so richtig, was das von einem will und was passiert und wo oben und unten ist. Aber ich habe das Gefühl, Juana Molina hat irgendwie einen Plan und ich fühle mich bei ihr gut aufgehoben. Und auf der Playlist eben der wummernde Opener, Uno es Arbol heißt er. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht. Du hast eben gesagt, du warst dir nicht sicher, ob du zwei Songs von Modern Love in der Folge mitnehmen möchtest. Ich habe jetzt zwei Songs vom gleichen Künstler. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal hatte. Ich musste ja unbedingt noch Billy Woods unterbringen mit seinem Soloalbum. Aber jetzt gerade ist auch das aktuelle Album von Armand Hammer gedroppt mit Alchemist zusammen. Und Armand Hammer ist das Abstract-Hip-Hop-Duo unserer Zeit, besteht eben aus Illucid und andererseits eben aber auch aus Billy Woods. Das konnte ich jetzt nicht liegen lassen. Das musste jetzt hier noch mit rein. Ja, das müsst ihr mir verzeihen. Mercy heißt es. Ich glaube, wenn ihr in das Soloalbum von Billy Woods reingehört habt und euch das zu dunkel ist, dann gebt doch Mercy noch mal eine Chance, weil das ist zwar auch jetzt nicht gerade Sunshine-Pop, aber es ist deutlich zugänglicher als Billy Woods Solo. Das liegt vor allen Dingen an Illucid, der halt dann doch mit ein bisschen mehr Zugänglichkeit und Zug rappt und dem eher, naja, Richtung Konversation tendierenden Flow von Billy Woods ganz gut tut, um sich nicht zu sehr im Abstrusen zu verlieren. Das zündet aus meiner Sicht jetzt nicht bei allen Songs zu 100%, also vor allen Dingen auf der zweiten Hälfte, da plätschern so manche Songs ein bisschen vor sich hin, aber die erste Hälfte ist wirklich richtig gut und die Songs, die gut sind, die sind übertrieben gut. Also zum Beispiel Crisis Phone auf der Playlist, ein tonnenschwerer Beat und ein unglaublich, unglaublich toller Song. Und ganz zum Schluss bringe ich noch meine obligatorische IDM-Platte mit, und zwar von Clark. Steep Stims heißt sie. Der hat ja zuletzt, war er mit Tom York unterwegs, hat sich eher so in klassischen Songstrukturen bewegt. Das ist jetzt gerade nicht mehr so viel Thema. Also jetzt sind wir wieder so ein bisschen elektronischen Ausloten von IDM, aber auch für mein Ohr von Trance. Und ich finde es witzig, weil der jetzt in Interviews zu Protokoll gegeben hat, dass er Trance eigentlich für das blödeste Elektro-Subgenre hält. Aber irgendwie bringt er super viele Trance-Elemente in diesem Album unter. Aber eben immer mit so ein bisschen Handbremse. Also nicht auf 3 Minuten Länge, immer mit so ein bisschen einem ironischen Augenzwinkern, sage ich mal. Und ein unglaublich sphärisches Album, das sich so ein bisschen in die Nostalgie der 90er rein bewegt. Und auf der Playlist ist der Song Negation Loop, der, finde ich, wirklich die größte Trance-Portion abbekommen hat, aber auch wirklich, wirklich toll und durchdacht ist.
Also wenn das jetzt die letzte Folge Track 17 gewesen ist und wir nie wiederkommen, dann liegt es daran, 2 Songs mit Beteiligung von Billy Woods dabei hatte. Das nur eben kurz als Ankündigung. Wenn wir aber ganz viel Glück haben, dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder zum großen Abschluss des Jahres. Und der beinhaltet natürlich wie immer auch, deswegen solltet ihr auch track17podcast.de mal zum Teil eures Feeds werden lassen, beziehungsweise solltet ihr das mal bookmarken, denn es wird auch wieder Listen geben. Und das werdet ihr mitbekommen, indem ihr uns vor allem auf Instagram folgt, @track17podcast, oder eben ihr schaut auf track17podcast.de vorbei. Dort könnt ihr auch über den Reiter Blogs und Listen euch die Listen der vergangenen Jahre seit 2017 eben ansehen. Zum Teil von Albert, zum Teil von Melanie und immer mit mir. Da gibt es dann eben die Top 50 Alben bzw. Top 100 Songs von mir oder eben auch von Melanie und Albert. Und das wird es jetzt eben dann auch Anfang Dezember wieder geben. Ich freue mich da total drauf. Ich habe richtig Bock, auch loszulegen und zu schreiben und das Jahr nochmal richtig Revue passieren zu lassen und alles noch einmal durchzuhören. Denn das Schöne ist, dass man sich darauf verlassen kann, dass jedes Musikjahr einfach sehr gut ist. Und 2025 hat sich gedacht, Mensch, stimmt, bin ich auch. Und ich glaube, wir können sagen, dem ist so. Ist so. Ja. Ist einfach so.
Ist so.
Ja.
Ist einfach so.
Ist so. Ja. Ja. Ist so. Ja. Deal with it. So einfach nochmal schön konfrontativ hier gegen irgendjemanden, der gar nicht da ist. Ja, dann deal with it. Was eure Platten des Jahres sind, das könnt ihr uns natürlich auch jederzeit wissen lassen. Wie gesagt, @track17podcast auf Instagram oder info@track17podcast.de. Das heißt, ich sage erstmal vielen, vielen Dank, Melanie.
Danke, Christopher. Danke, alle anderen.
Genau, danke euch fürs Zuhören. Und dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder. Wie gesagt, schaut auf unserer Website vorbei. Auf Instagram werdet ihr dann mitbekommen, wenn die Listen droppen. Und dann gibt es die Jahresendfolge. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.